Also stell dir für einen Moment vor, du stehst mitten in einer riesigen, ohrenbetäubenden Bahnhofshalle. Tausende Menschen hasten an dir vorbei, Werbetafeln flackern, auf deinem Handy ploppen im Sekundentakt neue Benachrichtigungen auf.
Der ganz normale Alltag eben.
Genau, also E-Mails, Nachrichten, die neuesten Krisenmeldungen aus der Wirtschaft. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir Zugang zu allem haben. Grenzenloses Wissen, unendlicher Komfort.
Ja, absolut.
Und trotzdem, und das ist irgendwie das große Paradox unserer modernen Welt, fühlen sich so viele von uns völlig entwurzelt.
Als würde man den Boden verlieren.
Richtig. Als würden wir auf einer Eisscholle stehen, die langsam wegbricht, so ohne jeglichen echten Anker. Und genau dieses Gefühl der Überforderung, das ist der Startpunkt für unsere heutige tiefe Analyse.
Ein extrem spannendes Thema.
Absolut. Wir knöpfen uns nämlich das Material von Dr. David Orr de Silva vor. Spezifisch seine Analyse des Hebräerbriefs unter dem Titel Key Focal Points for Preaching on Hebrews Today. Unser Ziel heute ist es, die vier massiven Kernbotschaften aus diesem Text herauszudestillieren. Und lass mich dir da draußen gleich eines versprechen, auch wenn du dich noch nie mit, antiken Texten oder Theologie befasst hast.
Was ja bei vielen der Fall ist.
Eben. Dieser Deep Dive liefert dir einen unbezahlbaren psychologischen und spirituellen Werkzeugkasten. Es geht darum, wie du in diesem ganzen Lärm deinen Fokus messerscharf ausrichtest.
Wo man ein Fundament findet, das eben nicht bröckelt.
Genau das. Und wie wir einer Gesellschaft, die sich irgendwie im Dauerstress befindet, wieder echten Sinn einhauchen. Also jedes gute Fundament fängt ja mit der Frage an, was uns eigentlich am wichtigsten ist.
Ja, und was diesen Text so unfassbar relevant für dich und mich macht, ist seine brutale Ehrlichkeit über die menschliche Natur.
Wie meinst du das genau?
Naja, die Adressaten des Hebräerbriefs lebten in einer gigantischen Kakophonie von Stimmen. Ihre Nachbarn, die politische Führung, der gesellschaftliche Druck, alle wollten ihnen diktieren, was Wert hat.
Also wofür sie quasi ihre Zeit, ihr Geld, ihre Energie opfern sollten.
Richtig. Und De Silvas Analyse legt offen, dass der Hebräerbrief nicht einfach nur ein bisschen Trost spendet. Er packt unsere grundlegende menschliche Prioritätensetzung an den Schultern und dreht sie komplett um 180 Grad.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Text fordert ja etwas, das in unserer materialistischen Welt fast schon absurd klingt. Wir sollen das Unsichtbare über das Sichtbare stellen.
Genau. Die Prämisse lautet, dass die Botschaft von Jesus die ultimative, unübertreffliche Offenbarung ist. Und die muss alles andere in den Schatten stellen.
Krass. Das heißt, alles, was wir anfassen können, unsere Bankkonten, der Status, die Autos, die sichtbare Realität ist nach dieser Definition nur temporär.
Ja, es ist eine Welt, die eines Tages, wie der Text sagt, erschüttert wird. Die einzig wahre, bleibende Realität ist dieses unsichtbare, ewige Reich.
Das ist schon eine harte Ansage.
Um die Wucht dieses Perspektivwechsels mal greifbar zu machen, zieht De Silva den Dichter John Donne aus dem 17. Jahrhundert heran.
Ah, okay.
Donne formuliert das Konzept der Ewigkeit so, er sagt, jede Minute dieses Lebens hängt von Millionen von Jahren im nächsten ab.
Wahnsinn! Lass das mal auf der Zunge zergehen. Jede Minute dieses Lebens.
Ja, er spricht hier vom Gewicht der Zeit. Wenn wir wirklich glauben, dass dieses kurze irdische Leben nur der Vorraum zu einer unendlichen Ewigkeit ist, dann verschiebt sich die Metrik für Erfolg und Misserfolg dramatisch.
Das ändert einfach alles.
Eben. Und die größte Gefahr für unsere Psyche und unsere Seele ist nämlich nicht der große, dramatische Zusammenbruch. Es ist nicht die plötzliche, bewusste Ablehnung aller Werte.
Sondern die schleichende Ablenkung, oder?
Genau.
Das greift De Silva ja mit dieser Geschichte von Esau auf. Der hat sein wertvolles, lebenslanges Geburtsrecht für einen einfachen Teller Linseneintopf verkauft.
Ein perfektes Beispiel. Das ist so ein faszinierender psychologischer Mechanismus. Also Esau war hungrig, sein biologischer Instinkt schrie nach sofortiger Befriedigung.
Der Duft des Essens überstimmte sozusagen das abstrakte, unsichtbare Versprechen seiner Zukunft. Und wir machen heute genau dasselbe. Wir tauschen unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, also unser modernes Geburtsrecht, sage ich mal, für den schnellen Dopamin-Hit auf Social Media.
Für das nächste kleine Karriere-Upgrade oder den flüchtigen Status-Push.
Ja, absolut. Wir lassen uns von der Gegenwart betäuben und vergessen das, was Bestand hat.
Der Text warnt uns davor, unsere emotionalen und spirituellen Ressourcen in ein System zu pumpen, das einfach nicht von Dauer ist. Jeder Tropfen Energie, den wir in die bloße Anhäufung von Dingen stecken, fehlt uns bei der Entwicklung unseres Charakters oder dabei, das Leben der Menschen um uns herum tiefgreifend zu bereichern.
Es ist quasi die Tragödie der Ablenkung?
Richtig. Wir wachen irgendwann auf und stellen fest, dass wir ein Meisterwerk der Bedeutungslosigkeit erschaffen haben.
Da muss ich jetzt aber mal reinkrätschen. Klar. Denn das klingt jetzt extrem nach Weltflucht. Wenn ich mich nur auf dieses unsichtbare Später fokussiere und irdischen Reichtum verachte, ist das doch so, als würde ich, naja, eine absolute Luxusvilla auf einer Filmkulisse bauen. Von der ich ganz genau weiß, dass sie morgen früh von den Kulissenschiebern abgerissen wird. Die Realität ist aber, wir leben im Hier und Jetzt. Die Miete muss gezahlt werden.
Das stimmt, ja.
Wenn der Kühlschrank leer ist, macht mich das Unsichtbare auch nicht satt. Verlangt dieser Ansatz nicht eine fast schon fahrlässige Ignoranz gegenüber unserem ganz normalen, anstrengenden Alltag?
Was hier faszinierend ist, ist, wie der Hebräerbrief in seinem 11. Kapitel den Begriff des Glaubens definiert.
Okay, wie macht er das?
Es ist exakt das Gegenteil von Weltflucht oder Ignoranz. Glaube bedeutet hier im ganz normalen, profanen Alltag Entscheidungen zu treffen.
Also wie man mit seinem Geld umgeht, wie man seine Mitarbeiter behandelt und so.
Ganz genau, wie man seine Zeit plant. Aber all das wird von einem inneren Kompass gesteuert, der auf das Ewige ausgerichtet ist. De Silva verknüpft das genial mit der Bergpredigt.
Ah, aus dem Matthäusevangelium.
Richtig. Wer sein Leben auf diese unsichtbaren Werte ausrichtet, baut sein Haus eben nicht auf die wackelige Filmkulisse von Status und Reichtum, sondern auf massiven Fels.
Verstehe. Es ist also eine zutiefst erdgebundene, extrem praktische Lebensweise.
Ja, die sich aber schlichtweg weigert, sich von der Panik der Gegenwart terrorisieren zu lassen.
Wir leben also völlig präsent in dieser Welt, operieren aber mit einem Bauplan für die Ewigkeit.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Wenn wir diese Haltung einnehmen und akzeptieren, dass die sichtbare Welt so eine volatile Filmkulisse ist, woher nehmen wir dann die Nerven, nicht ständig in Panik zu verfallen?
Das ist die entscheidende Frage.
Die Wirtschaft schwankt, politische Systeme wackeln, Krisen jagen sich. Das bringt uns unweigerlich zur Frage der psychologischen Sicherheit.
Und genau da setzt der zweite große Punkt an.
De Silva zeigt auf, dass der Text uns eben nicht nur mit einem leeren Halt durch irgendwann wird es besser abspeist.
Nein, überhaupt nicht. Er liefert uns einen massiven Anker, den wir jetzt schon in der Hand haben.
Okay, erzähl mir mehr über diesen Anker.
Die Argumentation dreht sich hier um den Besitz. Wir haben in dieser chaotischen Welt bereits einen Anker für die Seele. Der Hebräerbrief fixiert diesen Anker in der unerschütterlichen Beständigkeit Jesu Christi. Da heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
Das ist eine starke theologische Aussage.
Und sie hat gewaltige psychologische Auswirkungen. Besonders wenn wir sie dem gegenüberstellen, was wir täglich erleben.
Der absoluten Unzuverlässigkeit von uns Menschen, oder?
Exakt. De Silva zitiert den antiken Redner Dio Chrysostom, der sich schon im 1. Jahrhundert darüber ausließ, dass Menschen völlig unbeständig sind.
Ach, das war damals schon so ein Thema.
Absolut. Man weiß nie, ob ein Freund morgen noch derselbe ist. Versprechen werden gebrochen, Meinungen ändern sich wie der Wind.
Das könnte 1:1 ein Kommentar zur heutigen Social-Media-Kultur sein. Diese Volatilität hat sich ja nur noch beschleunigt.
Oh ja.
Investoren werfen Milliarden hin und her. Algorithmen ändern sich über Nacht. Eine Naturkatastrophe löscht in Sekunden ganze Existenzen aus. Alles ist im Fluss, nichts ist sicher.
In diese absolute Zerbrechlichkeit hinein spricht das alte Gebet aus dem Book of Common Prayer, das De Silva anführt.
Was genau besagt es?
Es ist die Bitte an Gott, uns zu helfen, das zu lieben, was er gebietet, damit inmitten der rasanten und vielfältigen Veränderungen dieser Welt unsere Herzen genau dort sicher verankert bleiben, wo wahre Freuden zu finden sind.
Wow. Dieser Anker hält das Boot also nicht davon ab, sich in den Wellen zu bewegen.
Nein, aber er verhindert, dass es auf die Klippen getrieben wird.
Und hier wird es wirklich interessant. Wir haben diesen Anker und wir haben, das betont De Silva ja besonders, einen direkten, ungefilterten Zugang.
Ein ganz zentraler Punkt im Hebräerbrief.
Jeder Mensch hat laut diesem Text die Erlaubnis, ohne Umwege direkt zu Gott zu kommen. Das Heilige ist nicht mehr an eine professionelle Priesterklasse ausgelagert.
Richtig.
Anbetung ist keine choreografierte Pflichtübung für Sonntagvormittag, sondern ein direkter Zugang zur Ewigkeit. Aber lass uns das mal psychologisch betrachten.
Gerne.
Wenn uns ein Gott gegenübersteht, der alles sieht, auch unsere dunkelsten, fehlerhaftesten Seiten, wie verändert dieser direkte Zugang die Art und Weise, wie wir Scham und Versagen verarbeiten? Normalerweise verstecken wir uns doch, wenn wir Mist bauen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir uns die Rolle ansehen, die Jesus hier als Hohepriester einnimmt. Der Text argumentiert, dass er das menschliche Leben, die Versuchungen, die Schmerzen selbst durchlebt hat.
Er weiß also, wie es uns geht.
Genau. Er begegnet uns nicht mit der kühlen Distanz eines Richters, der auf ein Strafmaß pocht, sondern mit der tiefen, radikalen Sympathie von jemandem, der die Schwäche kennt.
Für unsere Psyche bedeutet das eine tektonische Verschiebung.
Absolut. Wenn wir scheitern, greift normalerweise der Reflex, uns in Scham zurückzuziehen. Wir wollen erst wieder ins Licht treten, wenn wir unsere Fehler repariert haben.
Wir wollen uns erst würdig machen.
Ja, aber dieses Konzept erlaubt es uns, gerade im Moment des tiefsten Versagens selbstbewusst und unvermittelt nach vorne zu treten. Weil wir wissen, dass uns dort keine vernichtende Verurteilung erwartet, sondern Hilfe.
Es dekonstruiert also die toxische Scham, die so viele Menschen lähmt.
Ganz genau.
Also erfassen wir mal zusammen, was wir bis hierhin auf dem Tisch haben. Wir sollen das Ewige priorisieren. Wir haben einen unzerstörbaren Anker in einer chaotischen Welt und wir haben jederzeit Zugang zu radikaler Sympathie, selbst wenn wir scheitern.
Das ist schon eine Menge.
Ja. Wenn jemandem so ein gewaltiges Geschenk in den Schoß fällt, drängt sich sofort die Frage auf, was machen wir jetzt damit?
Behalten wir das für uns?
Konsumieren wir diese Sicherheit einfach nur still vor uns hin?
Die Silver leitet daraus den dritten großen Pfeiler ab. Die Antwort auf diese Gnade.
Und er macht unmissverständlich klar, dass der Hebräerbrief keinen Raum für billige Dankbarkeit lässt.
Das ist ein harter Begriff.
Ja. Der Hebräerbrief vollführt hier einen brillanten rhetorischen und ethischen Brückenschlag. Er nimmt all das, was uns gegeben wurde, und überführt es in eine Handlungsaufforderung.
Wie lautet die?
Elstiegel, in dem sich Glaube in echtes Leben verwandelt.
Der Silber greift ja auf eine wunderbare Metapher aus dem Hebräerbrief selbst zurück. Den Regen, der auf die Erde fällt.
Genau, die Landwirtschaftsanalogie.
Der Regen fällt auf das Land, macht es fruchtbar. Aber dieser Regen fällt nicht, damit der Himmel, der ihn gespendet hat, etwas davon hat.
Nein, Gott braucht unsere Gegenleistung nicht. Er hat keinen Mangel.
Der Regen fällt, damit der Boden Ertrag für die Bauern bringt. Das heißt, die Gnade, die wir von oben empfangen, muss zwangsläufig horizontal an die Menschen um uns herum weiterfließen.
Wenn der Boden trotz des vielen Regens nur Dornen und Disteln hervorbringt, dann ist da grundlegend etwas kaputt.
Das berührt einen der tiefsten Konflikte in der Theologie und ja in unserer persönlichen Haltung, oder?
Absolut. Retten uns unsere Taten oder allein der Glaube? Der Silver verweist hier auf Dietrich Bonhoeffers scharfe Kritik an der billigen Gnade.
Ah, die billige Gnade, ja.
Angewandt auf unseren Text ist es die Gefahr der billigen Dankbarkeit. Ein Glaube, der sich in den Sesseln der Gnade zurücklehnt, konsumiert, sich gut fühlt.
Aber nicht zulässt, dass diese Gnade die eigene Persönlichkeit transformiert.
Genau. Das ist eine Farce. Der Silver beschreibt das als den Kreistanz der Gnaden.
Kreistanz der Gnaden, das ist ein schönes Bild.
Ja. Die Gaben, die wir erhalten, sollen uns von innen nach außen umkrempeln. Sie verlagern unseren Fokus weg von dem erschöpfenden Zwang, uns ständig selbst optimieren und verwirklichen zu müssen.
Hin zu einem Leben, das nach außen auf Gott und den Nächsten gerichtet ist.
Exakt.
Also, was bedeutet das alles in der Praxis? Wenn ich höre, dass der Text fordert, gute Früchte zu bringen und dass mein Leben einen Ertrag abwerfen muss.
Da werden viele direkt nervös.
Ja. Lande ich dann nicht blitzschnell wieder in exakt dem Hamsterrad, aus dem ich eigentlich aussteigen wollte, wo ich nervös Strichlisten über meine guten Taten führe, um mir im Nachhinein diese Gnade doch wieder irgendwie zu verdienen?
Oder sich als würdig zu erweisen, ja? Das ist der Knackpunkt, an dem die Psychologie dieses Textes so befreiend wirkt. Der Silver greift auf den Apostel Paulus zurück, um dieses Missverständnis auszuräumen.
Okay, und was sagt Paulus im 2. Korintherbrief?
Der Schlüssel liegt in der Motivation. Gute Taten, Opferbereitschaft, der Dienst am Nächsten, all das sind keine Vorleistungen, um sich Gunst zu erkaufen.
Man erarbeitet sich also nichts.
Richtig.
Du läufst dieses Rennen nicht, um dich für das Team zu qualifizieren. Du bist bereits im Team.
Ah, das ändert alles.
Deine Handlungen sind eine tiefe, authentische Überlaufreaktion. Wenn du wirklich verinnerlicht hast, was dir geschenkt wurde, entsteht ein natürlicher Drang, diese Liebe weiterzugeben.
Es ist also eine Frage der Integrität und des Selbstrespekts, dem Geber durch das eigene Leben Ehre zu erweisen.
Ganz genau. Es ist kein verzweifelter Versuch zu beeindrucken, sondern pure, transformierte Dankbarkeit.
Es ist der Unterschied, ob ich aus Angst vor Strafe arbeite oder aus der puren Freude, dass ich den Job meiner Träume bereits habe.
Ein sehr gutes Bild.
Und weil dieser Regen der Gnade, wie wir vorhin besprochen haben, unweigerlich zu unseren Mitmenschen fließen muss, kommen wir zur vierten und letzten Kernbotschaft von De Silva.
Der gemeinsame Lauf.
Genau. Diese Dankbarkeit existiert nicht im Vakuum. Der Hebräerbrief reißt eine der größten Lebenslügen unserer modernen Gesellschaft ein, nämlich die Idee, dass Religion, Glaube oder spirituelles Wachstum reine Privatsache seien.
Die Individualisierung des Glaubens ist ein rein modernes Konstrukt.
Wir denken ja oft, das ist nur was zwischen mir und Gott.
Ja, aber der Hebräerbrief kennt keinen einsamen Gläubigen im stillen Kämmerlein. Er spricht immer von einem kollektiven Wir.
Wir bedürfen der Gemeinschaft, weil der Weg voller Fallstricke ist.
De Silva hebt hervor, dass der Text uns in die Pflicht nimmt, nicht nur unseren eigenen spirituellen Puls zu fühlen. Wir sollen aktiv darauf achten, dass in unseren Mitmenschen keine Bitterkeit aufsteigt, dass sie nicht vom Weg abkommen.
Wir sind füreinander verantwortlich.
Genau. Wir laufen dieses Rennen zusammen.
Er nutzt ja dieses geniale Bild des Rennens. In unserer Gesellschaft laufen wir unser Lebensrennen oft in strikt getrennten Bahnen. Jeder starrt auf sein eigenes Zielband, Kopfhörer drin, Scheuklappen auf.
Und der Text sagt aber, wir laufen nicht auf isolierten Bahnen.
Sondern?
Wir laufen im Pulk, Hand in Hand. Wenn einer stolpert, müssen die anderen zupacken.
Das erinnert mich extrem an das, was John Wesley damals mit seinen Class-Meetings gemacht hat.
Ah ja, die historischen Gruppen.
Genau. Er hat die Leute in kleine, hochverbindliche Gruppen gesteckt, in denen sie sich gegenseitig tief in die Augen schauen und wirklich unbequeme Fragen stellen mussten. Da ging es nicht um oberflächlichen Smalltalk nach dem Gottesdienst.
Wesley verstand instinktiv, was der Hebräerbrief fordert. In einer feindseligen oder einfach nur extrem ablenkenden Welt wie der unseren reicht die eigene Willenskraft oft nicht aus, um den Fokus zu bewahren.
Diese kleinen Gruppen waren quasi der soziale Klebstoff.
Sie boten Ermutigung, aber eben auch knallharte Rechenschaft. Und De Silva skaliert dieses Konzept im Anschluss massiv hoch. Unsere Gemeinschaftsbahn endet nicht an der eigenen Haustür.
Er illustriert das ja mit dem Beispiel seiner Kollegin vom Ashland Theological Seminary.
Ja.
Das fand ich eine extrem berührende Geschichte. Diese Kollegin hielt schon vor 30 Jahren intensiven E-Mail-Kontakt zu einem Missionar in Nigeria. Sie wusste, dass die neuen Gläubigen dort brutaler Verfolgung ausgesetzt waren. Und anstatt das nur abstrakt zur Kenntnis zu nehmen, nutzte sie diese direkte Verbindung.
Um präzise in Echtzeit zu beten, Unterstützung zu koordinieren und das Leid dieser Menschen in ihrer eigenen, sicheren Umgebung öffentlich zu machen.
Das weitet den Begriff Gemeinschaft radikal aus.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich, wie definieren wir heute unsere Familie? In der Wirtschaft, im Handel denken wir längst global. Der Hebräerbrief zwingt uns, diese Globalisierung auch auf unsere Empathie und unsere Verantwortung anzuwenden.
Das ist ein riesiger Schritt.
Aber, und das ist der entscheidende Mechanismus hier, dieser Einsatz für andere, sei es im globalen Süden oder in der Kleingruppe nebenan, setzt etwas zwingend voraus.
Die Bereitschaft zur absoluten Verwundbarkeit?
Exakt.
Und da sind wir am wunden Punkt unserer Kultur. Wir glorifizieren den Self-Made-Menschen. Wir posten nur unsere Erfolge, unsere polierte Schokoladenseite.
Ja, bloß keine Schwäche zeigen.
Sich in eine Gruppe zu setzen, wie bei Wesley, und anderen das Recht einzuräumen, in mein Leben einzugreifen, meine Fehler zu benennen, mich zu korrigieren, ist das nicht ein unfassbar beängstigender, fast schon unnatürlicher Akt der Selbstaufgabe?
Es ist beängstigend, weil es Kontrolle abgibt. Aber der Hebräerbrief ist hier psychologisch messerscharf.
Inwiefern?
Das Problem der Sünde, oder nennen wir es unserer blinden Flecken und der schleichenden Ablenkung, ist, dass sie uns buchstäblich blind macht.
Ah, okay. Wir sehen es selbst nicht.
Genau. Wir sind Meister darin, unsere eigenen Fehler zu rationalisieren. Wir können uns aus unseren selbstgebauten Lügengebäuden nicht allein befreien, weil wir die Wände für die Realität halten.
Wir brauchen den externen Spiegel.
Eine Schwester oder einen Bruder, die die Wahrheit in unser Leben sprechen. Aber diese radikale Ehrlichkeit erfordert ein Sicherheitsnetz.
Weil niemand sich öffnet in einem Raum, in dem Verurteilung herrscht.
Ganz genau. Erst wenn wir wissen, dass die Gemeinschaft bedingungslos hinter uns steht, geprägt von der gleichen Sympathie, die Jesus uns entgegenbringt, haben wir überhaupt den Mut, diese Masken fallen zu lassen.
Um echtes Wachstum zuzulassen. Wow.
Ja.
Wir schnüren das mal für dich zusammen, denn wir haben heute richtig dicke Bretter gebohrt.
Das kann man wohl sagen.
Dr. De Silvas Analyse liefert uns einen massiven viergeteilten Kompass. Erstens, verschiebe deine Prioritäten radikal vom sichtbaren Temporären auf das unsichtbare Ewige.
Zweitens, verankere dich in der unerschütterlichen Sicherheit Christi, der dir mit radikaler Sympathie statt mit Verurteilung begegnet.
Drittens, lass diese gewaltige Gnade in dir arbeiten, bis sie als echte, tiefgreifende Dankbarkeit und als konkrete Tatkraft überfließt.
Und viertens, akzeptiere, dass du blind für deine eigenen Fehler bist und dieses Rennen niemals allein gewinnen kannst.
Du brauchst die Gemeinschaft und die Gemeinschaft braucht dich.
Es ist ein Bauplan für ein Leben, das maximale Resilienz bietet. Wenn dieser Anker wirklich fest in der Ewigkeit sitzt, verlieren die Stürme der Gegenwart ihren existenziellen Schrecken.
Wir hören auf, krampfhaft unser eigenes Überleben zu sichern.
Und gewinnen die Kapazität, uns um das Überleben der Menschen rechts und links von uns zu kümmern.
Und genau an diesem Punkt möchte ich dir noch einen abschließenden, vielleicht etwas unbequemen Gedanken mitgeben.
Mhm.
Wir haben viel über Verwundbarkeit gesprochen und darüber, dass wir diesen externen Spiegel brauchen. Denk mal an die gesamte gigantische Industrie der modernen Selbstoptimierung.
Oh ja.
Tausende von Ratgebern, Podcasts und Apps suggerieren uns täglich, du musst nur morgens um 5 aufstehen, dein Journal schreiben, meditieren, dann heilst du dich selbst.
Die Kraft liegt nur in dir.
Genau, alles ist auf totale Isolation ausgelegt. Aber was, wenn das eine Lüge ist? Was, wenn diese Analyse des Hebräerbriefs recht hat und du dein tiefstes, schmerzhaftestes Problem niemals allein im stillen Kämmerlein lösen kannst?
Ein beunruhigender, aber wichtiger Gedanke.
Stell dir vor, der nächste echte Schritt in deiner persönlichen Entwicklung hängt nicht von einem weiteren Selbsthilfebuch ab.
Sondern
davon, dass du einem anderen Menschen in die Augen schaust und sagst, ich schaff das gerade nicht, ich brauche Hilfe.
Das erfordert echten Mut.
Wie radikal würde das deine Vorstellung von Stärke auf den Kopf stellen? Denk mal drüber nach. Es war uns eine absolute Freude, dieses tiefe theologische und psychologische Wasser heute mit dir zu durchqueren. Pass auf deinen Anker auf, trau dich, deine Maske fallen zu lassen und bis zum nächsten Deep Dive.